Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma, mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Ja, und in unserer 50. Podcast-Folge heute ist Kathi Sayé bei uns zu Gast und es geht um das Thema Depression und um dich selbst und um noch einiges mehr. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, dann noch zum Jubiläumsvölkchen sozusagen.
Absolut. Toll. Und ich erkläre das jetzt mal, weil jetzt werden natürlich ein paar ganz große Schlaumeier kommen und sagen, da steht aber 48. Episode. Wir haben damals eine Folge 0 aufgenommen und wir haben eine Doppelfolge zum Thema Borderline. Also streng genommen ist dies die 50. Folge und da wollten wir... Ja, irgendwie haben wir nach einem ganz besonderen Gast gesucht und insofern bin ich total froh, dass du da bist.
Dankeschön.
Ja, liebe Frau Sayé, nein, ich bleibe bei Kathi. Schön, dass du da bist in dieser Jubiläumsfolge. Du bist bekannt als Journalistin und Moderatorin, insbesondere von Aspekte, seit 12 Jahren, glaube ich.
Tatsächlich.
Wahnsinn. Ja. Sowie inzwischen auch als Autorin. Zudem bist du MBSR-Trainerin, das heißt, steht für Mindfulness-Based Stress Reduction. Übrigens auch noch eine unserer Gemeinsamkeiten.
Bist du auch?
Mhm. Ah. Und du bietest da aber auch Kurse an, ne?
Genau, immer mal wieder. Also ne, auch aufgrund der Tatsache, dass ich hauptsächlich für Aspekte arbeite, muss ich mal gucken, wie es passt. Aber das macht mir total Spaß.
Toll, toll. Ich habe das damals als eine sehr inspirierende Ausbildung empfunden.
Ich auch.
Ja, und im letzten Jahr ist dein Buch, Das andere Gesicht, es liegt da auch. Und heute Abend ist sogar eine Lesung in Widdersdorf, ne?
Ja, heute ist ja der 26.11., wo wir uns hier treffen. Und da ist tatsächlich passenderweise heute in Köln eine kleine Lesung.
Wahnsinn. In dem es um Depressionen und Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen geht. Du hast mit Menschen gesprochen, die auch Erfahrungen mit einer Depression und einer Krise gemacht haben. Erzähl uns doch mal für den Einstieg ein bisschen was zu dir und wie du auf die Idee gekommen bist, dich in einem Buch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, besonders mit Depressionen und wie du auch auf die Idee gekommen bist, mit anderen Menschen darüber zu sprechen.
Also die Idee habe ich bekommen, weil ich die Krankheit bekommen habe, blöderweise. Also mir wurde eine mittelgradige depressive Episode diagnostiziert. Ich bin dann auch in eine Klinik gegangen. Und bevor ich diesen Klinikplatz endlich ergattert hatte, habe ich mich so über Wasser gehalten mit den Geschichten von anderen, kann man eigentlich so sagen. Also ich habe die Fühler ausgestreckt und geguckt, geht's eigentlich noch jemandem so? Und da ich eben in der Öffentlichkeit stehe, wenngleich ich ja jetzt nicht so fett in der Öffentlichkeit stehe, wie manche Menschen, die ich da fürs Buch getroffen habe, aber da ich sag mal, auf einer Bühne agiere, und ehrlich gesagt, damals ganz stark das Gefühl hatte, agieren muss. Also es war sehr belastend, mit der Depression auf der Bühne zu stehen und so zu tun, als würde es einem super gehen, habe ich eben auch in dem Bereich so ein bisschen geguckt. Und mich hat das total aufgebaut und gestützt, dass ich so viele Leute dann plötzlich gefunden habe. In Podcasts, deshalb finde ich diesen Podcast hier auch toll, in Artikeln. Andere haben auch Bücher schon längst drüber geschrieben gehabt und so. Und mich hat das sehr gestützt. Ich habe mich da nicht mehr so alleine gefühlt. Und die Idee zum Buch, die kam mir dann, nachdem ich schon wieder genesen war, habe ich mit einer Freundin ein Konzert besucht und der ging es zu dem damaligen Zeitpunkt sehr schlecht. Die hatte durch Long-Covid eine Depression entwickelt und hat dann von denselben Podcasts und denselben Artikeln und denselben Büchern erzählt, wie sehr die ihr helfen würden. Und dann hat die gesagt, es ist nur so mühsam, wenn man gerade betroffen ist, sich das so alles zusammenzuklauben. Es wäre so toll, wenn man das mal so in einem Buch oder so hätte. Und in dem Moment saß ich so neben mir und dachte mir, Moment, ich bin Journalistin.
Habe ich einen Auftrag?
Da habe ich jetzt gerade einen Auftrag und ich finde das absolut genauso, meine Liebe. Und dann habe ich gedacht, ach, dann schreibe ich doch mal einen Verlag an und habe den Kiwi Verlag hier in Köln, es kann keinen anderen Verlag geben, angeschrieben und die haben dankenswerterweise sofort Ja gesagt und fanden das eine gute Idee. Genau. Und dann war es übrigens, wenn ich das noch kurz sagen darf, so, dass ich eigentlich ganz journalistisch ein Interviewbuch rausbringen wollte. Also, dass ich die Leute, wirklich subjektive Auswahl, die ich so stützend fand, dass ich die aufsuche, die interviewe, wenn sie denn möchten und daraus dann ein Interviewbuch gestalte. Und dann hat die nette Dame vom Kiwi Verlag gesagt, naja, aber wenn sie doch selbst betroffen sind und anderen Menschen mit den Geschichten irgendwie eine Stütze sein wollen, warum erzählen sie nicht auch von sich? Und dann habe ich das so sacken lassen und dachte mir, ja, ist womöglich ein Wagnis, aber sie hat recht, eigentlich wäre das gar nicht zulässig, dass ich alle anderen da irgendwie vors Mikro zerre und ich selber tue so, als wäre ich gar nicht betroffen. So kam es zu dem Buch.
Und wie hat sich das jetzt so im Schreiben dann angefühlt, sich selber da ja dann, also genau
mit einzubringen?
Das, ja, und sich damit ja auch nochmal ein Stückchen mehr nackig zu machen, ne?
Also. Ja, also dieses sich selbst einbringen war dann doch sehr organisch, also das floss wirklich so und ließ sich sehr gut mit den Geschichten der anderen verbinden. Und dieses nackig machen, das ist ganz interessant, das hatte ich während des Schreibens gar nicht. Als ich angefangen habe damit, da hatte ich eine kurze Hemmung, weil ich ja eine Familie habe, einen Mann und eine Tochter. Die Tochter war damals erst 10 und ich hatte so ein bisschen Bammel, wenn ich damit rausgehe, mit der Diagnose, ich bin übrigens depressiv erkrankt, dass das in irgendeiner Form ihr schaden könnte oder dass sie verlästert wird oder also so ganz platt gesagt. Und dann habe ich sie aber gefragt. Also ich habe sie war das die Wichtigste, die ich fragen wollte, wäre das für dich okay, wenn ich darüber spreche, dass ich mich habe behandeln lassen, dass ich in einer Klinik war und so. Genau, mir fällt gerade auf, da war sie schon 12, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben. 10 war sie bei der Diagnosestellung. Und sie hat mit 12 dann wirklich überhaupt nicht verstanden, was ich wollte. Also sie hat mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, hä, wieso soll ich das doof finden? Warum? Ich sage, naja, weil dann wissen halt alle, dass ich eine Depression hatte. Dann war das für sie so, ja und? Ist halt eine Krankheit, ne? Bist ja wieder gesund. Kannst du machen. Könnte für dich ein Gewinn sein. So hat sie es wortwörtlich gesagt.
Wenn okay, alle diese Einstellung also, hätten, wären wir viel weiter.
Aber wir wären sowas von viel weiter. Und ich bin so dankbar dafür, dass sie die Einstellung hat, wohl auch immer noch. Also ich habe es jetzt auch noch mal nachgefragt, als das Buch dann erschienen war und so. Also sie hält sich da tapfer mit dieser Einstellung. Und ich muss auch sagen, ich sehe das auch bei ihren Freundinnen, also da wird viel offener über psychische Erkrankungen gesprochen. Also jede kennt auch aktuell in dem Alter jemanden, der ADS oder ADHS hat. Und da wird wirklich ganz normal mit umgegangen. Ich finde das so toll. Also ich hoffe, dass sich das so hält und dann könnte unsere Zukunft wirklich besser aussehen.
Also ich glaube, dass das in der Tat auch schon ein bisschen ist es ein Generationenthema und ein bisschen sind es natürlich auch die Früchte der Entstigmatisierung, die sich jetzt in einer anderen Generation auch schon ganz anders breit machen, weil es eben auch in Medien, sozialen Medien anders diskutiert wird.
Und in puncto Neurodivergenz ist das ganz klar so, finde ich, und in puncto Depression auch. Es wäre halt schön, wenn für andere psychische Erkrankungen, die nicht ganz so offensiv nach außen getragen werden, wenn das da haben wir noch einen Weg vor uns, denke ich.
Ja, gerade bei auch den Erkrankungen, ich sage jetzt mal wie Schizophrenie oder so, die auch wirklich beängstigend sein können, ne? Und wo dann muss natürlich dann auch immer mal wieder so, das ärgert mich so, entweder im Tatort ist der Plot hinterher nicht rund und dann heißt es auf einmal 10 Minuten vor Schluss, der war ja schon immer psychisch krank, ne? Oder auch wenn irgendwelche Gewalttaten passiert sind und dann wird hinterher in den Medien berichtet, ja, es handelt sich um jemanden, der psychisch krank und so, das zahlt natürlich ganz
auf ein falsches Konto ein.
Recht auf das falsche Konto ein. Ja, das ist absolut. So, das ist, was gar nicht passieren darf. Ne? Hatte ich so viele Fragen auf der Zunge.
Komm raus.
Aber vielleicht noch mal so ein Stückchen auch zurück zu der, wie definierst du die Depression und wie hast du gemerkt, also was war das allererste Signal, wo du gemerkt hast, irgendwas ist anders und wann war dir klar, ja, ich glaube, ich brauche jetzt Hilfe und das ist, das geht wahrscheinlich in die Richtung.
Das sind ja gleich 2 Fragen.
Ja, eigentlich sogar 3.
Oder sogar 3. Also die erste, wie definiere ich Depression? Man kann das nachlesen, das ist eben eine klar definierte und klar umrissene Krankheit, ein Krankheitsbild, deshalb würde ich die jetzt gar nicht definieren wollen. Wie hat sich meine Depression angefühlt? Und da möchte ich auch ganz klar sagen, dazu dient ja auch das Buch und viele andere Berichterstattungen auch, es gibt nicht die Depression. Also es gibt so unfassbar viele Symptome für eine Depression und davon müssen halt mindestens über 2 Wochen, mindestens 5 durchgehend da sein. Darunter mindestens ein Hauptsymptom und das ist aber total unterschiedlich bei verschiedenen Personen. Und bei mir war es so, dass ich eben nämlich nicht antriebsgemindert war, interessanterweise. Ich habe immer gedacht, Depression bedeutet, ich liege rum und kann nicht mehr aufstehen. Das war bei mir überhaupt nicht so. Im Gegenteil, ich war eher total umtriebig, weil ich mich ablenken wollte, weil ich raus wollte aus diesem Nicht-Fühlen. Und das war für mich das Hauptsymptom bei mir. Ich hatte natürlich eine durchgehend schlechte Stimmung, möchte ich sagen, aber vor allem habe ich das das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr fühlen. Also bei mir war mein Vater gestorben, den ich extrem lieb gehabt habe und immer noch liebe. Und ich bin eigentlich jemand, die bei jedem Film anfängt zu weinen, wenn irgendwas Trauriges passiert. Und schon Musik kann mich total ins Weinen bringen. Und ich konnte nicht weinen. Also ging gar nichts. Das hat mich massiv irritiert. Ich konnte mich auch über nichts mehr freuen. Also wenn Dinge gelungen sind im Job oder auch so im privaten Bereich, es kam gar nichts an. Das war wie, ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie in Watte gepackt. Und bei mir war es interessant, dass ich auch noch körperliche Symptome hatte. Passend zu diesem, ich fühle mich wie in Watte gepackt, hatte ich das Gefühl, meine Ohren sind verstopft mit Watte und haben ganz doll gerauscht. Und das hat mich aber letztlich auch so ein bisschen auf eine falsche Fährte gebracht, weil ich eben trotzdem agil war, weil alles trotzdem so weiterlief. Also bis ich dahinter gekommen bin, dass das eine Depression ist, ist echt Zeit vergangen. Ich habe zuerst gedacht, das ist Trauer, eine komische Art von Trauer, aber eben Trauer. Und dass ich dann irgendwann so auf die Spur gekommen bin, das waren wirklich auch Geschichten von außen. Also unter anderem hatte ich gelesen das Buch von Benjamin Mark, Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein. Und das habe ich wohlbemerkt gelesen zur Vorbereitung einer Aspekte-Sendung. Sonst hätte ich das gar nicht gehabt, das Buch. Das wurde mir von der Redaktion geschickt, weil ich mit ihm darüber sprechen sollte, wie fühlt sich eigentlich die Pandemie, der Lockdown damals, Anfang 2020, wie fühlt er sich für psychisch erkrankte Menschen an? Und das hat mich total abgeholt, weil ich dahinter jeden zweiten Satz konnte ich einen Haken machen. Oh ja, kenne ich. Oh ja, fühle ich genauso. Oh, kenne ich auch. Und dann habe ich zum Glück, und das sollte auch wirklich jeder machen, das würde ich jetzt mal pauschal sagen, sonst kann man nichts pauschalisieren, aber pauschal würde ich sagen, jeder sollte dann zu einem Fachmann oder einer Fachfrau gehen und sich da die ordentliche Diagnose abholen und jetzt nicht, weil irgendeiner schreibt, ich habe folgende Symptome, kennst du die auch? Danach würde ich jetzt nicht gehen, das kann auch auf die Spur bringen und dann muss jemand vom Fach das tatsächlich diagnostizieren und das ist dann bei mir auch erfolgt. Und damit hatte ich es dann schwarz auf weiß.
Ich gehe noch mal auf einen Punkt ein, den du eben auch mal genannt hast, auch im Zusammenhang dann mit dem Buch und diesem Öffentlichmachen. Wie fühlt sich der Prominenzfaktor da an? Also wie ist die Reaktion darauf gewesen?
Also A, sehe ich mich wirklich nicht als echte Prominente, weil ich ein wunderschönes Format, aber eben doch ein Nischenformat, was Kulturberichterstattung leider im deutschen Fernsehen immer noch ist, moderiere und ansonsten nicht so stark in der Öffentlichkeit stehe. Aber natürlich können Leute mich kennen und das ist ambivalent. Also einerseits kann das sogar helfen. Also ich habe zum Beispiel im Buch auch mit Ronja von Rönne oder auch mit Sophie Passmann gesprochen und die sagen unisono, dass es jetzt nicht so abwegig ist, dass jemand, der auf der Bühne arbeitet, eine Tendenz hat, tiefer zu fühlen oder gegebenenfalls sich so eine Krankheit zu holen. Das ist ja kein Charaktermerkmal, sondern nach wie vor eine Krankheit. Und das glaube ich auch. Da gibt es jetzt aber keine Statistik zu. Das ist eine Annahme. Und die beiden, also vor allem Sophie Passmann, hat sich sehr kritisch geäußert, dass das für manche natürlich auch so ein unique selling point irgendwie ist. So hat sie es gesagt, ne? Ich möchte das zitieren. Dass sie gesagt hat, es ist auch oft so, dass Leute, wenn sie dann irgendwie noch ein Unterscheidungsmerkmal haben wollen von anderen, sagen, ach und übrigens, ich habe auch eine psychische Erkrankung und gehe damit ganz formidabel um. So hat sie es gesagt. Das möchte ich jetzt niemandem unterstellen. Da kann es sozusagen sein, dass natürlich die Prominenz fast eine kleine Absicherung ist, weil so viele Prominente ja auch jetzt schon drüber gesprochen haben. Das ist eigentlich nichts Besonderes mehr, was es ja auch sowieso nicht ist, wenn wir ehrlich sind. 5,3 Millionen Menschen in Deutschland erkranken an Depressionen pro Jahr. Ist nicht so wirklich besonders. Das kann einerseits sein und andererseits natürlich hatte ich auch Schiss und haben auch die anderen gehabt, damit rauszugehen, weil es natürlich auch sein kann, dass man das ein oder andere Engagement nicht mehr bekommt. Und das weiß ich jetzt ja auch nicht, was ich womöglich nicht mehr bekommen habe, weil irgendwelche Leute gehört haben, oh, die ist womöglich psychisch labil für immer und immer, was Quatsch ist. Und deshalb buchen wir die nicht. Kann sein, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass zum Glück ich mich darauf verlassen habe, dass mir bei meinem konkreten Arbeitgeber nichts passiert und genau so war es. Und ja, das wäre meine
ausgefallene
Antwort. Ich würde es wieder tun. Definitiv, weil ich auch finde, dass es getan werden muss. Also ich hatte ja mit Thorsten Sträter ein ganz tolles Interview und da war ich gerade noch so ein bisschen selbstzweifelnd und das war das erste Interview, was ich überhaupt geführt habe und habe dann gesagt, oh je, und jetzt schreibe ich auch noch ein Buch über Depressionen, ist das nicht womöglich zu dicke? Und der hat mir dann echt den Kopf gewaschen und hat wirklich gesagt, also meine Liebe, es kann gar nicht genug Bücher zu psychischen Erkrankungen geben, damit die Leute merken, das sind eben Krankheiten, die therapiert werden können, man kann geheilt werden davon und das ist eben kein fieser Charakterzug, wo man deshalb abgestempelt werden darf. Und ja, also die Kopfwäsche tat gut. Ich finde das auch. Ich bin da immer noch sehr überzeugt von, dass es gut ist, da offen drüber zu reden.
Ich denke, gerade bei ihm ist das auch sicherlich mit sehr viel Humor, die Kopfwäsche.
Ne? Ja.
Er macht das ja auch
war eine freundliche Kopfwäsche.
Ja, er macht das ja nun auch auf eine sehr charmante und trotzdem auf eine Art, die den Finger an der richtigen Stelle in die Wunde legt.
Ja, und sehr ehrlich.
Ja, genau. Sehr, sehr ehrlich, sehr authentisch. Wie hast du den Weg ins Hilfesystem gefunden? Was hat dir geholfen? Was ist vielleicht auch heute anders? Sind wieder zu viele Fragen. Aber wir machen eine.
Ja, wir hüpfen da so durch. Mir hat geholfen, dass ich tatsächlich schon mal Therapieerfahrung hatte. Mhm. Also ich wusste, dass es nichts Schlimmes, wenn ich mir Hilfe suche. Das wusste ich von Anfang an. Das hatte ich so in der Mitte als ich so rund um 20, da gab es ein Problem mit meinem Bruder, der war schwer erkrankt an Alkoholismus und damit bin ich nicht so richtig gut klargekommen. Das kam für mich etwas plötzlich und da habe ich mir schon mal Hilfe gesucht, was mir total gut getan hatte. Deshalb wusste ich, sowas ist gut. Mhm. Ist ja auch nicht umsonst, dass es das gibt, das Angebot. Dann hat mir im konkreten Fall geholfen, weil tatsächlich, auch wenn ich sage, ich konnte meine Arbeit verrichten und konnte dem Kind Brote schmieren, war es für mich trotzdem, wie für die meisten depressiv Erkrankten, eine große Herausforderung, die Krankenkasse anzurufen und dann mit denen da irgendwie zu verhandeln. Und dann musste ich ja auch, man muss ja dann zu zig Leuten laufen und erstmal alle austesten und gegebenenfalls sagen die aber alle ab. Und es war ja dann auch noch die Zeit der Pandemie und da hatte sowieso überhaupt keiner mehr freie Plätze. Das heißt, ich habe überall angerufen und überall waren die Praxen voll und dann habe ich da auch nicht mehr angerufen. Und dann hat mir ganz konkret die berühmte Freundin geholfen. Davon erzählen viele, dass es dann einen Menschen oder mehrere gab, die das in die Hand genommen haben und wirklich gesagt haben, gut, du kannst das augenscheinlich gerade nicht und das ist auch kein Vorwurf, ich mache das für dich, ich rufe da jetzt an. Und die hat für mich den Platz ergattert, kann man so sagen. Und mir ist ja einmal noch ein Platz flöten gegangen, das war ganz doof. Ich bin gesetzlich versichert, ich hatte dann einen Klinikplatz zugewiesen bekommen, das wäre in Bayern gewesen, auch stationär tatsächlich. Und das ist mir abhanden gekommen, weil diese Klinik zum ersten Corona-Krankenhaus, was nur auf Covid-19 spezialisiert war damals, umgewandelt wurde und dann war der Platz weg. Und dann bin ich in ein richtiges Loch gefallen und dann kam eben diese Freundin und hat für mich das so gedeichselt, dass ich trotzdem in einer Privatklinik aufgenommen wurde, weil wirklich keine Kassenklinik irgendeinen Platz frei hatte und die hat das so hingemodelt, dass das ging und ich in Häkchen nur zuzahlen musste, was nicht wenig war, aber was ich zum Glück konnte. Aber das war echt ein Luxusweg, ne? Kann man nicht anders sagen.
Wie lange warst du in der Klinik?
Ich wollte 4 Wochen und bin direkt so empfangen worden mit... Ja, das sagen sie alle. Und ich war 9 Wochen da.
Ja. Und kannst du rückblickend sagen, was dir, ist irgendwas hängen geblieben, wo du sagst, das hat mir besonders geholfen?
Ja, mir ist ganz stark hängen geblieben, dass ich mich selbst ernst nehmen darf. Ich bin da reingegangen und war am Anfang ganz peinlich berührt, weil ich dachte, oh Gott, ich komme hier so angestiefelt und mir geht's doch eigentlich gut und ich habe einen tollen Job und ich bin nicht allein und mir ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert und meine Güte, ich wurde in der Kindheit nicht übel verprügelt oder was weiß ich, was einem da so in den Kopf kommt. Alles super eigentlich. Ja, und der Zahn ist mir total gezogen worden. Also, nee. Also man braucht seine Krankheiten nicht vergleichen, sollte man auch nicht. Und jeder hat ein Recht darauf, so blöd sich das anhört, eine Depression zu entwickeln. Und da braucht man gar nicht jetzt so einen total krassen Grund, sondern das ist eben eine Krankheit, die kann man bekommen, Punkt. Und wenn man sie hat, dann kann man sich mit allen anderen da in der Klinik therapieren lassen. Das ist mir total hängen geblieben. Und eben auch dieses, natürlich, dass ich Frühwarnsysteme, also ich habe ganz stark da gelernt, auf Frühwarnzeichen zu achten. ob ich jetzt 4 Jahre später super darin bin, dann da auch mal drauf einzugehen, das möchte ich jetzt mal gar nicht weiter ausführen.
Du wolltest die Frage vorweg.
Ja, aber ich kenne die Frühwarnzeichen und ich möchte darauf weiter Acht geben. Und es ist mir bis hierhin eigentlich echt gut gelungen, finde ich. Streiche eigentlich, gut gelungen.
Gab es was, was nicht so hilfreich war?
Muss ich jetzt mal überlegen. In der Klinik nicht, also da bin ich total Fürsprecherin. Ich fand das einfach nur super. Nicht so hilfreich sind natürlich manche Dinge, die man so von außen gesagt bekommt. Da möchte ich aber auch gar keine große Kritik üben, weil ich, du hast vorhin gesagt, dass Schizophrenie beispielsweise sehr erschreckend ist für Außenstehende, aber ich kann sagen, Depression ist für viele auch schon echt erschreckend.
Absolut,
also
ja.
Viele Angehörige oder Freunde können da auch nicht gut mit umgehen, was ich total nachvollziehen kann, weil es lässt einen echt hilflos zurück, wenn jemand so durchhängt und du versuchst alles und nichts hilft, gar nichts. Und dann bekommt man dann eben manchmal Sprüche, die im Nachhinein und auch vor allem in dem Moment nicht gut tun, wie, ja, aber guck doch mal, es scheint doch die Sonne draußen. Komm, wir gehen einfach mal raus. Oder ich habe gehört, Sport soll ganz toll sein dagegen. Wenn ich aber nun mal keine Sportskanone bin und Sport wirklich nicht mag, so leid es mir tut, hilft mir Sport nicht so richtig. Also bis heute nicht. Und so Ratschläge, also in dem Moment bewahrheitet sich dieser Kalenderspruch, Ratschläge sind auch Schläge. Und da sind die sehr deutlich spürbar, dass es Schläge sind. Oder ein depressiv Erkrankter oder eine depressiv Erkrankte, die nimmt das dann auch nochmal stärker wahr. Weil das Fiese, was ich am allerschlimmsten an einer Depression finde, ist, dass man sich so schuldig fühlt. Oder ich, also nee, ich kann wirklich, verallgemeinert glaube ich wirklich wieder etwas, was man doch pauschalisieren kann, Schuldgefühle sind das Schlimmste an einer Depression, weil es eben nicht so ist, wenn ich mir jetzt ein Bein breche, dann konnte ich gegebenenfalls nichts dafür oder naja gut, ich habe doch die falsche Abbiegung genommen beim Skifahren, dann hätte ich nicht machen sollen, jetzt habe ich mein Bein gebrochen. Trotzdem würde einem nie jemand von außen sagen, na du bist auch doof, dass du Ski gefahren bist oder so, würde keiner sagen. Bei einer Depression würde das gegebenenfalls auch keiner sagen, aber der depressiv Erkrankte, die depressiv Erkrankte denkt das. Die ganze Zeit denkst du dir, ich bin total falsch, dass ich jetzt so fühle, wie ich fühle. Ich bin ja total bekloppt. Warum fühle ich denn jetzt so? Ist doch alles toll. Die Sonne scheint draußen. Mir geht es gut. Ich sollte so nicht denken. Und dann schwurbelt man sich da immer tiefer rein, immer tiefer rein. Und das ist so klebrig und so eklig. Und man wird es nicht los. Und wenn dann eben noch jemand sagt, guck mal, du musst nur einfach mal joggen gehen. Und du kannst aber nicht, dann denkst du nicht, der andere ist doof, dass er dir so einen Ratschlag gegeben hat, sondern du denkst dann wirklich, ja stimmt, noch nicht mal das kann ich, ich kann gar nichts, ich brauche eigentlich auch überhaupt nichts mehr machen, es hat alles keinen Sinn mehr und dann geht das aber richtig nach unten und das ist so, es fühlt sich so entsetzlich an und es ist eben so gefährlich, also nicht umsonst, die meisten Suizide in Deutschland ereignen sich aufgrund einer Depression. Das muss man einfach mal so klar sagen. Und das liegt daran.
Auf jeden Fall. Und ich finde, du hast es gerade sehr schön beschrieben, wie dieses Gefühl ist, ne? Mit diesem sich da reinschwurbeln und dieses auch nicht fähig zu sein, wie wir das in einem gesunden Zustand wären, zu sagen, ach Quatsch, jetzt stell dich mal neben dich, jetzt guck mal genau und ordne das mal vernünftig ein und so. Und diese Menschen wissen nicht, was sie mit so einer unbedachten Aussage dann eigentlich da gerade anrichten. Ne? Du bist so dünnhäutig und hörst ja auch so genau hin auf das, ne, was, und nimmst das dann so für wahr. Das macht schon eine Menge.
Es ist so gut gemeint,
so voll,
aber es ist wie Eierlaufen. Es ist wirklich knack, knack, knack.
Würdest du denn trotzdem sagen, dass unterm Strich Freunde und Familie eher hilfreich waren?
Ja.
Schon, ne?
Also ich möchte mir das nicht vorstellen, wenn ich allein gewesen wäre.
Ja.
Und da habe ich auch großes Mitgefühl mit den Menschen, die auch gerade Altersdepressionen, wenn man dann allein irgendwo sitzt und da ist niemand.
Gibt es irgendwas, was sich richtig in deinem Leben geändert hat seitdem? Also dass du sagst, also du kennst die Frühwarnzeichen und
bist auch... Ja, ich kenne die Frühwarnzeichen. Ich möchte darauf achten, ja.
Aber gibt es sowas, wo du sagst, ja, doch, also wenn ich mein Leben heute vergleiche mit dem damals noch vor der Erkrankung, es gibt schon ein paar Sachen, die sich geändert haben.
Ich nehme mich schon ernster. Also das hat sich zum Glück gehalten. Mit ernster nehmen meine ich, wenn ich wirklich merke, dass ich zum Beispiel sehr erschöpft bin oder dass mir etwas ganz massiv Druck macht und das kann eine private Verabredung sein, dann sage ich die ab. Und richtig gute Freunde verstehen das auch. Die haben dann nicht das Gefühl, ist die unverbindlich oder jetzt hat sie schon wieder abgesagt, sondern denen kann ich das dann erklären und da habe ich dann auch das Gefühl, dass sie das tolerieren. Und sie haben natürlich ein Anrecht darauf, dann enttäuscht zu sein, weil man keine Verabredung in dem Moment mehr hat, aber es ist da Verständnis da. Und im Jobbereich würde ich auch sagen, achte ich sehr darauf, was ich zusage und was ich ablehne. Ja. Das hat sich schon geändert.
Wir haben es ja schon davon gehabt, dass es immer noch ein Tabuthema ist, selbst wenn sich da viel getan hat. Was oder wie siehst du denn die aktuelle gesellschaftliche Wahrnehmung? Was müsste sich vielleicht noch ändern?
Also ich finde es tatsächlich schon sehr gut in puncto Depressionen, wie darüber gesprochen wird öffentlich, dass es viele Bücher gibt, dass es viel Berichterstattung darüber gibt, dass auf Social Media es auch gute Accounts gibt, die da wirklich pfleglich mit umgehen und keine Behauptungen aufstellen. Das finde ich schon alles sehr gut. Also was sich definitiv ändern müsste, ist, dass es mehr Kassenzulassungen gibt, mehr Kassenplätze, das auch gesetzlich versichert
wird. Hat der Wüst gemacht?
Bitte? Ne? Ja, der Wüst, genau. Hier in Nordrhein-Westfalen ist schon was passiert, aber so im Bundeskontext eben leider nicht, auch wenn es im Koalitionsvertrag, der jetzt ja dann sowieso hinfällig ist, schade eigentlich, aber da stand es ja jetzt ein paar Jährchen drin und irgendwie ist nicht so richtig was erfolgt. Das frustriert natürlich sehr und das wäre schön, wenn es dann demnächst vielleicht mal funktioniert. Das müsste sich ändern und ansonsten, ja, wir müssen weiter selbstverständlicher darüber sprechen und, finde ich, auch Aufklärungsarbeit in alle Generationen leisten. Weil, du hast es vorhin gesagt, das ist schon auch eine Generationenfrage und für mich war es sehr erhellend, mit meiner eigenen Familie und den Älteren in der Familie dann zu sprechen. Und diese Gespräche sind tatsächlich erst erfolgt, nachdem ich das Buch geschrieben habe. Und ich habe eine tolle Familie und ich verstehe mich mit allen blendend und habe die wahnsinnig lieb. Aber gesprochen darüber, dass es zum Beispiel das in unserer Familie sehr wohl auch schon gab, hat keiner vorher.
Oh, das wäre ja mal nett gewesen, das sowas zu
wissen. Also es hätte schon mal ein Indiz sein können, ne? Das, ja. Ob nett oder nicht nett, das hat ja keiner böswillig gemacht, sondern das ist eben diese Generation, die hat darüber nicht gesprochen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es jetzt vielleicht sogar auch dem einen der anderen hilft, dass wir da jetzt auch freier darüber sprechen können. Und das würde ich mir für das Gros der Menschen wünschen. Und natürlich auch, was ich ganz, ganz traurig finde, ist, dass, wenn ich Lesungen habe beispielsweise, immer noch ganz viele Leute danach ankommen und sagen, ich traue mich nicht, das meinem Arbeitgeber zu sagen. Ich bin mir ganz sicher, ich werde da Einbußen haben. Oder im schlimmsten Fall fliege ich raus. Die werden dann irgendwas erfinden und dann können die mich rausmobben. Und das finde ich, da kommen mir fast die Tränen. Jetzt, wenn ich daran denke, wie schlimm das sein muss, dieser Druck, nicht offen darüber sprechen zu können. Ach genau, und auch noch so ein Punkt. Ich habe natürlich, da ich ja in einer Privatklinik war, echt viele Beamte und Beamtinnen kennengelernt, viele Lehrer und Lehrerinnen. Und da haben echt viele andere Gründe angegeben, warum sie gerade mal nicht in der Schule sind. Ne? Dann war es die Bandscheibe und so weiter und so fort, weil das da wirklich immer noch zu Buche schlägt, gerade auch in der Ausbildung. Studierende, die auf Lehramt studieren, wenn die da irgendwie in der Akte eine Psychotherapie stehen haben, dann kann es sein, dass sie nicht verbeamtet werden. Hallo? In welchem Zeitalter leben wir denn bitte? Das ist super, wenn Menschen sich während ihrer Ausbildung sogar schon um die eigene Psyche kümmern. Das sind die, die überhaupt belastbar ist auch so ein widerliches Wort, aber sind später. Und da, die haben dann da Nachteile von, das kann ich gar nicht fassen. Also da muss ich dann schon, wenn ich jetzt so aufzähle, merke ich doch, da haben wir noch ordentlich Luft nach oben.
Wir haben da noch ordentlich Luft nach oben. Was ich auch denke, was noch fehlt, ist so, wir werden diese Kassensitze ja nicht im Handumdrehen bekommen. Das heißt, wir müssen, denke ich mal, noch nachdenken über niederschwelligere Angebote, die auch hilfreich sein können und auch der Bevölkerung sowas geben wie eine Guideline zum, was kann ich selber für mich tun? Wie kann ich überhaupt früher erkennen, mir geht es nicht gut, wann muss ich, ne? Dass vielleicht manche Dinge gar nicht erst zu einer Diagnose werden, sondern vielleicht dann eine Krise waren und ich selber viel mehr machen kann. Das heißt aber, wir müssen erstmal sie sozusagen irgendwie dazu befähigen. Es gibt tolle Projekte heute für sowas, aber noch nicht so flächendeckend, wie wir das bräuchten.
Was fällt dir da ein konkret?
Also wir sind zum Beispiel in Köln dabei, das Recovery College aufzubauen. Mhm. Das ist ein, gibt es im angloamerikanischen Raum, gibt es das deutlich häufiger, ist auch wissenschaftlich evaluiert. Das sind Colleges, die im Prinzip so ein bisschen wie eine Volkshochschule fungieren. Also zum einen vermitteln sie Bildung, aber eben auch Austausch, Begegnung, Kommunikation. Die Dozenten sind zum Teil Krisen erfahren, aber auch normale Dozenten. Und das geht von Yoga über wissenschaftliche Vorträge, Workshops, alles, was rund um die Seele, die mentale Gesundheit geht. Und das wäre sowas, es gibt das erfolgreichste in Deutschland, ist in Gütersloh.
Ich weiß. Ich habe da letztens eine Lesung gehabt und da habe ich den Flyer mitgenommen. Ach toll.
Guck mal. Ja. Und wir sind jetzt, also wir haben hier, wir als Stiftung haben hier in Köln die an den Tisch gebracht, um zu sagen, kommt, lasst uns das aufbauen hier.
Ach toll.
Ne? Weil ich einfach denke, dass dann zum Beispiel auch für Menschen, die vielleicht schon mal eine Krise hatten und dann sagen, im Moment fühle ich mich nicht so gut, aber ich kriege jetzt auf die Schnelle nicht den Therapieplatz. Das muss sich sicherlich auf Sicht auch ändern, aber das heißt ja nicht, das tun nur das andere lassen. Wir müssen die Therapieplätze trotzdem machen. Aber dass man dann sagen könnte, ich kann hier lernen, selber mehr für mich zu tun und damit mich besser zu regulieren. Ne? Also ich glaube, wir müssen an der Stelle auch einfach die Kompetenz, die Eigenkompetenz der Menschen erhöhen. Ne? Weil wir sagen denen ja auch immer, guck mal, so musst du dich ernähren, du musst dich bewegen, also auf der körperlichen Ebene. Das ist irgendwie viel gängiger schon, aber wir müssen das auch auf der Ebene, finde ich.
Da hast du absolut recht, zumal eine Depression ja eine multifaktorielle Krankheit ist und eben nicht wie eine Grippe kommt ein Virus an und zack, bin ich krank, sondern da sind ja diese drei Ebenen. Also ich habe gelernt, das biopsychosoziale Modell, wo es natürlich die biologische Ebene gibt, also Genetik potenziell, ja, wenn man das in der Familie hat, man schon ein paar, die an Depressionen erkrankt sind, dann kann es einen auch erwischen. Oder eben hormonell, jetzt Wechseljahre und so weiter, ne? Also dieses biologische, aber dann eben auch das psychische und das soziale, bei sozial natürlich auch ganz klar Einsamkeit kommt da mit rein, ne? Und da könnte man ja auch, wenn du von Kontakten sprichst, wenn man da dann wie so eine Kontaktbörse oder wie auch immer man kann zusammenkommen, ist schon mal toll. Und eben aber auch das psychische, diese Grundüberzeugungen oder eben irgendwelche Fehlstellungen, wie man in seinem Leben meinetwegen über Perfektionismus sich in Burnout begibt und so, ne? Und da hast du absolut recht. Da gibt es eben viele Stellschrauben, die man vorher drehen kann, bevor man so richtig in die Krankheit abrutscht.
Und der Vorteil wäre noch, wenn das mal alles so läuft, wie wir uns das jetzt wünschen, dass wir natürlich dann das Hilfesystem ein Stück entlasten.
Ja.
Dann entsteht der Druck nicht. Und was zudem meines Erachtens noch so ein absoluter Punkt wäre, ist, eigentlich muss es im Schulsystem schon etabliert werden.
Ja, total. Ne?
Also das heißt, Kinder müssen schon lernen, ne? Also ich träume ja immer noch vom Schulfach Gesundheit.
Ja.
Und zwar wirklich Gesundheit, alle Ebenen, dass man wirklich lernt, also Gemüse und Obst tun mir gut, ne? Aber Angst kann jeder mal haben, da muss man keinen für stigmatisieren. Was kann ich machen, wenn das so ist? Was hilft mir? Der eine muss sprechen, der andere muss in den Arm genommen werden. Ne? Und das zu etablieren, ich glaube, dann erstens graben wir dem Stigma den Boden ab.
Ja.
Und wir haben schon von früh an so eine Kompetenz. Ne? Wir fördern jetzt nächstes Jahr ein ganz schönes Projekt, der Theaterspielplatz für die ganz Kleinen, wo also bestimmte Dinge ausprobiert werden können, ne? Wirklich schon im Grundschulalter. Und ich finde, da muss das anfangen.
Total.
Und dann, wenn wir dann mal 10, 15 Jahre weiter gucken, haben wir bestimmt wirklich eine andere Gesellschaft oder eine andere Haltung dazu. Was ich auch noch, du hast das so mit einem Satz eben erwähnt, die Medien, zum Teil gehen sie ganz sorgsam damit um. Ich finde, es ist so, sie haben auch eine Verantwortung eigentlich bei dem Thema. Und manchmal ist es mir, nicht alle Sendungen gehen ja so in die Tiefe wie bei euch. Ich finde, da könnte einfach auch noch ein bisschen mehr qualifizierte Auseinandersetzung mit dem Thema passieren.
Da gebe ich dir recht.
Wie erlebst du denn, da wollte ich auch unbedingt mal was zu sagen, weil ich habe die letzten Aspekte-Sendungen auch gesehen und war immer sehr inspiriert. Und da waren ja auch viele Themen bei, die jetzt irgendwie schon auch, sagen wir mal, im entferntesten Sinne was mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Mhm. Scheitern, Schlaf, Einsamkeit sind ja alles so Themen. Wie erlebst du das? Nimmst du da auch was für dich mit?
Na klar. Ja, natürlich nehme ich da was für mich mit. Also davon abgesehen sind wir ja als Redaktion alle an der Themenfindung beteiligt und hier und da habe ich natürlich auch ein Thema mitgesetzt. Knicker, Knacker. Und ja, ich nehme da definitiv. Ich glaube, ich würde den Job gar nicht machen wollen, wenn ich jetzt den... Also ich bin ja genauso ein Mensch wie die zuschauen und dementsprechend nehme ich da hoffentlich... Nehmen Sie genauso viel mit, wie ich daraus mitnehme. Und so nehmen wir alle ein großes Päckchen Inspiration, hoffentlich aus diesen Sendungen, mit ins Leben. Ja.
Cool. Wie ist es denn, was dein Buch angeht? Hast du vor, nochmal schreibend tätig zu werden?
Also ich hätte ja tatsächlich, ich habe schon immer gerne geschrieben, aber ich war nie eine, die jetzt gedacht hat, wow, und dann muss ich auch noch dringend unter die Autorinnen gehen. Jetzt, wo einmal der Knoten geplatzt ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, nochmal was zu schreiben, aber dann glaube ich kein Sachbuch, wobei vielleicht auch nochmal irgendwann Sachbuch. Also wie man vielleicht merkt, ich bin so jemand, ich bin Überzeugungstäterin, ich kann in allen Themen, alle Themen haben was Interessantes, man muss ihnen nur auf den Grund gehen und das ein oder andere Thema springt mich dann so sehr an, dass ich da noch mehr zu arbeiten möchte. Und hier beim Thema Depression hat es mich natürlich so fulminant angesprungen, dass ich gar nicht dran vorbeikam. Und dann war diese Art der Auseinandersetzung damit für mich die richtige. Es kann also sein, dass vielleicht irgendwann nochmal ein Thema vorbeikommt, was mich dermaßen anspringt. Dann würde ich mir auch vorstellen können, nochmal darüber was zu schreiben, mindestens zu berichten. Aber ich könnte mir auch vorstellen...
Verrätst du uns schon so ein paar Themen? Ich meine, ich lese ja immer total gern deine Posts, weil ich einfach finde, die sind fantastisch geschrieben und eben auch nicht so wie das allermeiste, was du in den sozialen Medien liest, bleibt es ja auf so einer Oberfläche oder es ist allenfalls mal irgendwie ein Appell oder so. Und oft da ich hinterher so, ja, sie weiß das ganz genau. So
ohne Quatsch, es gibt Momente, wo ich mir wünschen würde, mehr Oberfläche liefern zu können oder oberflächlicher zu sein. Leider bin ich eine, die immer sehr viel grübelt und viel nachdenkt und immer alles genau wissen will und Gefühle auslotet und so. Und das ist manchmal auch echt anstrengend für mich selbst, aber deshalb entstehen solche Posts, ja. Also ich kann keine Oberfläche. Themen verraten. Also momentan finde ich das Thema Alter auch echt spannend, in jeglicher Hinsicht. Also könnte sein, dass ich dazu noch irgendwann was erarbeite.
Wer war denn das noch? Daniel Schreiber hat doch...
Ja.
Da waren wir, wir haben seine Lesung auf der letzten Lit Cologne, da waren wir quasi Sponsor, wir arbeiten ja mit denen zusammen. Und
allein ist so toll.
Ja.
Das ist auch so schön.
Ja, also da gibt es einige Themen, die ja auch irgendwie alle wieder ein Stück miteinander zusammenhängen, ne?
Ja.
Altern, alte Eltern, Einsamkeit, ne? Ja, magst du uns denn noch ein bisschen was zu erzählen, was du noch an Feedback zu deinem Buch bis jetzt bekommen hast?
Ja, gerne. Was mir letztens sehr nahe gegangen ist, war eine Frau, die gesagt hat, alle Menschen hätten sie nach der Diagnose fallen lassen. Die hatte eine bipolare Depression. Ich hatte ja eine sogenannte unipolare Depression. Und die hat sich eben gemeldet und hat erzählt, dass sie sehr einsam ist und dass ihr das gar nichts gebracht hätte, da offen drüber zu reden. Und das hat mich echt mitgenommen. Und da habe ich wirklich gedacht, boah, wie schlimm. Und drei Kreuze, dass mich niemand hat fallen lassen. Da bin ich echt sehr froh drüber. Ansonsten finde ich es schön, dass Menschen das Feedback geben, was ich mir auch erhofft habe, dass es ihnen eben genauso geht, wie es mir ging, als ich die anderen Geschichten gelesen habe, dass sie da eine Stütze draus haben, ziehen können. Und ich finde es vermessen zu sagen, ich hoffe, dass das Buch wem hilft. Also Hilfe ist halt wirklich, geht leider nur über echt fachmännische, frausche Hilfe. Aber eine Stütze fände ich schon schön. Und da bekomme ich gute Rückmeldungen. Da bin ich echt froh drüber, dass das so aufgegangen ist.
Gibt es so eine Geschichte oder so ein Interview, was dir besonders nachhaltig hängen geblieben ist, weil es dich beeindruckt hat?
Mich haben sie alle total beeindruckt. Alle waren so verschieden, wie eben auch die Krankheit verschieden ist. Ich kann da echt keinen Einzelnen rausgreifen. Ich weiß, wenn du das jetzt so fragst zwischen mir, ist mir jetzt als allererstes Gesine Schwan durch den Kopf gezischt, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch darauf bin, dass sie sehr glaubwürdig geschildert hat, dass sie eine depressive Episode in ihrem Leben hatte und dann nie wieder. Und die liegt ewig zurück. Und das finde ich bewundernswert. Mhm. Genauso fand ich aber auch Till Räther super im Interview. Also weil ich sowieso liebe, wie er schreibt. Also der kann auch überhaupt gar nicht Oberfläche. Der geht auch immer tief in allen seinen Essays und seinen Geschichten. Und der, da ist mir eben im Kopf geblieben, was sich so durchzieht durch die Gesellschaft. Der hat mir erzählt, er hätte in der Pandemie so einen Japanischkurs gemacht und da hätte einer lautstark genießt. Online war das. Und er wollte dann gute Besserung wünschen und die Japanischlehrerin hat ihm dann gesagt, das gibt's bei uns so gar nicht. Wir sagen, nimm dich wichtig. Und das wäre bei ihm dann so, nimm dich wichtig. Also es war wie so ein Schlag mit der Bratpfanne so ungefähr. Dong, stimmt, wir Deutschen oder Westeuropäer, wir haben dieses, okay, gute Besserung und möglichst auch schnelle Genesung, damit du schnell wieder funktionieren kannst. Und nun schrägerweise ausgerechnet die Japaner, die ja jetzt auch nicht dafür bekannt sind, dass sie viele Ruhepausen einlegen. Aber egal, die sagen, nimm dich wichtig. Und das hat mir auch viel gegeben, als er das so erzählt hat. Natürlich fand ich Thorsten Sträter super, wie er humorvoll und super ernst damit umgeht und auch dazu steht, dass er, anders als die Gesine Schwan, da leider auch immer wieder rein schwurbelt. Und viele tolle andere starke Frauen. Zoe Beck fand ich super, die liebe ich auch als Autorin. Und die hat auch knallhart eben darüber geredet, über die suizidalen Gedanken, die eben viele depressiv Erkrankte leider mit sich rumtragen. Ist ja mit einem Symptom und wie fies sie das fand. Sie hat da auch einen ganz tollen Artikel zugeschrieben, der auch dankenswerterweise, den ich abdrucken durfte im Buch, über Stars, also wie Kurt Cobain oder auch Soundgarden, jetzt komme ich doch gerade nicht drauf, Chris Cornell, den ich auch total toll finde als Sänger. Der hat sich leider suizidiert vor ein paar Jahren und dann war das in den Medien und dann gab es gerade auf Social Media wirklich so gemeine, boshafte Zuschriften, die gesagt haben, na meine Güte, der hatte doch alles, der war in Hollywood und sternreich und voll der Superstar, ist der doof, warum lässt er seine Familie jetzt zurück? Und da hat sie eben echte Lanze für gebrochen, Mensch Leute, also bitte überlegt mal, was ihr da sagt. Das ist eine so schwere Krankheit, die jeden treffen kann und da hilft ja auch Hollywood und ganz viel Reichtum überhaupt gar nichts, wenn du das Gefühl hast, dein Leben macht keinen Sinn und ich bin nur eine Last für alle anderen, deshalb beende ich das hier. Und das hat mich auch maximal bewegt, ihr Artikel, wie gesagt, den ich netterweise abdrucken durfte. Und ja, also ich bin immer noch total froh, dass so viele tolle Menschen, die nun zufällig auch Bühnenjobs haben, sofort bereit waren, Rede und Antwort zu stehen. Die haben da auch kein Honorar für bekommen, sondern die wollten einfach reden, weil sie auch das Gefühl haben, vielleicht ist das irgendjemandem eine Stütze. Und da wenn ich auch jetzt so drüber nachdenke, ich finde das echt immer noch total schön.
Und da kannst du sehr stolz drauf sein, finde ich. Ich habe es gelesen, mir ging es ähnlich wie dir, weil jeder ist so anders und jedes Interview ist auch irgendwie anders. Mich hat es sehr berührt und wir verlinken es auf jeden Fall mal in den Shownotes.
Danke.
Und
Und hinten drin stehen natürlich auch alle Bücher von allen anderen. Ich habe eine riesen Literaturliste. Genau.
Schön. Vielen, vielen Dank, dass du diesen Beitrag ins Leben, in die Welt gebracht hast.
Danke für eure Arbeit.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Und an diesem Recovery College, da bleibe ich dran.
Aber ich glaube, das ist das, was uns auch, auch an der Stelle so ein bisschen verbindet, ist, wir brennen für dieses Thema, ist irgendwie die Welt an der Stelle ein Stück besser zu machen. Was machst du denn so jetzt, wo es dir gut geht für deine seelische Gesundheit?
Was mir hilft, ist tatsächlich, ich übe Achtsamkeit Und zwar habe ich da gleich zwei Ausbildungen gemacht. Die eine, bevor ich depressiv erkrankte, die andere danach. Mhm. Und beide fügen sich jetzt so, die Essenzen fügen sich jetzt so für mich zusammen. Und da kann ich ganz viel draus ziehen. Also ich verordne mir knallhart Ruhepausen. Das ist super schwer. Mhm. Und in meinen Kursen, also ich habe tatsächlich, also auch diesen MBSR-Trainerschein, mhm, hast du vorhin gesagt, habe ich ja gemacht. Und wenn ich Kurse gebe, dann ist das Erste, was ich höre, A, ich kann auf keinen Fall meditieren, ich kann nicht still sitzen, und B, ja, wie soll denn das gehen im Alltag? Ich bin immer so busy. Ja, kenne ich. Also ich habe auch gedacht, im Leben kann ich nicht auf irgendeinem Kissen sitzen oder einfach nur sitzen und atmen. Kann ich komischerweise. Wenn man es oft genug übt, geht das irgendwann. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und B, ich habe auch viel zu tun. Das ist leider die Eigenverantwortung, die man leider übernehmen muss für sich selbst. Es macht kein anderer. Ich habe eine Freundin, die hat mal gesagt, diesen berühmten Spruch, und mir dankt es niemand. Nee, natürlich nicht. Keinem dankt dir irgendwas. Ich muss es mir selber danken und ich muss selber für mich sorgen. So ist das. So, da kommt man nicht raus. Und ich sorge diesbezüglich für mich. Mal mehr, mal weniger, aber kontinuierlich. Und das ist das, was mir, glaube ich, am meisten irgendwie die Seele oben hält. Wobei ich wirklich nicht sagen würde, dass mir das nie mehr passieren kann. Und dann würde ich mir auch sofort wieder Hilfe suchen.
Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Und eigentlich mag ich nie so dieses schöne Fazit unserer Gäste am Ende dann nochmal kommentieren. Ich tue das jetzt trotzdem, weil ich sowas gelesen habe, was ich total schön fand. Das ist auch von Social Media, aber ich fand es total inspirierend. Und zwar sagte da jemand, stell dir mal vor, du hättest am Anfang deines Lebens einen Menschen an deine Seite bekommen, der nichts anderes tut, als auf dich aufzupassen. Und dann musst du den einfach immer mal wieder fragen, was rätst du mir jetzt? Was muss ich jetzt tun? Und manchmal schaffen wir das mit uns selbst nicht, aber ich fand das so, so ein schönes Bild, weil ich dann so das Gefühl hatte, okay, da ist jemand, der jetzt einfach mich in den Arm nehmen würde und sagen würde, so, und jetzt machst du mal ruhig. Ne? Und jetzt sitzen wir uns mal auf das Kissen oder gehen durch den Wald mit dem Hund oder irgendwie sowas. Und ich fand, das ist so, manchmal ist es vielleicht einfacher, über so eine Schleife im Außen zu sagen. Total super. Ne?
Ja, Perspektivverlagerung ist alles. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, meiner allerliebsten Freundin oder meinem Mann oder meiner Tochter geht es schlecht, was würde ich da tun? So viele schöne Dinge würde ich dann tun. Und was, wenn es mir schlecht geht?
Genau.
Prügel ich mich weiter zum Job oder mache irgendeinen Quatsch.
Also setzen wir jemanden daneben, der das auch jetzt für uns ist.
Genau.
Und ich meine, das muss man sich auch klar sein. Das ist das, was du sagst. Das ist uns, bleibt unsere Verantwortung. Aber vielleicht ist es so manchmal einfacher umzusetzen. Also mir fiel es jedenfalls leicht.
Kann ich bestätigen.
Vielen, vielen Dank, liebe
Kathi. Danke auch, Betty.
Dass du so ein offenes, schönes Gespräch mit uns hier geführt hast, in der 50. Folge bei Redselig. Im Januar ist Liz Feld bei uns zu Gast und wir sprechen über Ordnung und Unordnung, über pathologische Sorten, Messitum. Zum Jahresstart fanden wir es Aufräumen ein super Thema. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit, liebe Grüße und bis bald bei Redselig.
Alles Gute.
Danke, Kathi.